Ozempic, das Mittel, das die Reichen und Schönen noch schlanker macht und Pharmaunternehmen noch reicher. Zusammen mit Wegovy und Mounjaro, oder wie man das eigentlich ausspricht, ist eigentlich kein Arzneimittel gerade so präsent in der Popkultur. Aber was genau hat es damit eigentlich auf sich? Die Geschichte von Ozempic beginnt nämlich mit dem Gift einer Echse. Wir wollen uns zusammen anschauen, wie aus dem Echsengift etwas geworden ist, das als Lifestyle-Medikament in aller Munde und auch in so mancher Blutbahn ist. Aber um fair zu sein, diese Medikamente, Ozempic, Wegovy, Mounjaro und so weiter, sind nicht nur Lifestyle-Mittelchen. Sie bringen vielen PatientInnen wirklich echte Benefits und es sieht zumindest so aus, als würden wir immer neue Krankheiten ausmachen, bei denen sie helfen. Adipositas, also starkes Übergewicht, ist das Offensichtlichste. Immerhin geht es hier ja um Abnehmspritzen. Und die Abnehmspritzen sind, was das angeht, wirklich effektiv. Sie können vielen Menschen helfen, mit ihrer Adipositas fertig zu werden und gesünder zu werden. Was jetzt nicht heißen soll, dass Menschen mit Übergewicht alle krank sind. Gewicht und vor allem gesundes Gewicht ist super individuell und sehr starre Grenzen sind da oft nicht hilfreich. Aber mit Adipositas kommen leider oft höhere Risiken für schwere Krankheiten, die dann auch tödlich sein können oder zumindest das Leben echt schwer machen. Abnehmen ist aber noch lange nicht das Einzige, was diese Medikamente können. Was noch und an welchen Wirkungen vielleicht doch nicht so viel dran ist, wie manchmal suggeriert, schauen wir uns später an. Jetzt machen wir erstmal einen Abstecher nach Nordamerika, zur Gila-Krustenechse. Die Gila-Krustenechse, die auf Englisch den wundervollen Namen Gila Monster hat, produziert in ihren Speicheldrüsen ein Giftgemisch, das aus verschiedenen Stoffen besteht. Einer davon heißt Exendin 4 und ist der Stoff, mit dem das alles anfing. Exendin 4 ist ein Peptid, im Prinzip ein kleines Protein, und besteht wie alle Proteine aus einer Abfolge von Bausteinen, den Aminosäuren. Und die Aminosäureabfolge ist dem menschlichen Hormon GLP-1 ziemlich ähnlich. Darum werden diese ganzen Stoffe auch GLP-1-Analoga genannt, also GLP-1-ähnliche Stoffe. Und so werde ich sie ab jetzt auch nennen. Da Exendin 4 und GLP-1 so ähnlich sind, haben sie auch eine ähnliche Wirkung im Körper. Und die Wirkung hat mit Insulin zu tun, dem Hormon, das maßgeblich den Blutzuckerspiegel regelt. GLP-1 wird vom Körper nämlich immer ausgeschüttet, wenn wir etwas gegessen haben. Das GLP-1 verstärkt dann wiederum die Ausschüttung und auch die Herstellung von Insulin. Und Insulin senkt dann den Blutzuckerspiegel. Das ist auch der Grund dafür, dass mehr Insulin freigesetzt wird, wenn Zucker oral aufgenommen wird, als wenn ihr den Zucker zum Beispiel intravenös bekommt. Das GLP-1 stammt nämlich nur aus dem Darm und würde in diesem Fall nicht freigesetzt werden. So als Fun Fact für die nächste Party. Aber nochmal von Anfang. Das war jetzt vielleicht etwas viel auf einmal. Wenn wir etwas essen, dann geben bestimmte Zellen im Darm das Hormon GLP-1 ab. Das GLP-1 gelangt in die Blutbahn und so ziemlich schnell in die Bauchspeicheldrüse. Dort kann es dann an ein Protein in der Membran der Zellen dort binden. Das Protein ist der GLP-1-Rezeptor und der gibt das Signal, dass das GLP-1 angekommen ist, in das Innere der Zelle weiter. Der GLP-1-Rezeptor besitzt nämlich 7 Helices, also gewundene Bereiche, die jeweils vom Äußeren der Zelle durch die Membran ins Innere reichen. Wenn das GLP-1 jetzt außen an den Rezeptor bindet, dann ändert der Rezeptor nur ganz leicht seine Struktur. Oder er hat die geänderte Struktur schon und das GLP-1 stabilisiert sie nur, aber an der Diskussion beteiligen wir uns jetzt nicht. Wie gesagt, der Rezeptor ändert seine Struktur nur ein wenig, aber das reicht schon, damit im Inneren der Zelle ein zweites Protein daran binden kann. Und das zweite Protein aktiviert dann ein drittes und das dann ein viertes und so weiter. So ergibt sich dann etwas, das sich Signalkaskade nennt. Die ermöglicht es, dass aus eigentlich eher wenigen GLP-1-Molekülen, die an ihre Rezeptoren binden, ein Signal wird, das groß genug ist, um das Verhalten der Zelle zu verändern. Und was bedeutet das jetzt? Die Zelle verändert ihr Verhalten. Naja, die Zellen, um die es hier geht, sind die insulinproduzierenden Zellen und die schütten durch das Signal des GLP-1-Rezeptors mehr Insulin aus. Das Insulin macht jetzt selber super viele Dinge, die ich hier ganz und gar nicht aufzählen mag. Aber abgesehen davon, dass es dafür sorgt, dass der ganze Zucker aus dem Essen, der in der Zwischenzeit in der Blutbahn angelangt ist, von den Zellen aufgenommen wird, ist es generell ein zentrales Hormon unseres Stoffwechsels. Das Prinzip ist also eigentlich, GLP-1 wird ausgeschüttet, wenn wir etwas essen. Es findet irgendwann seinen Rezeptor und der sorgt dafür, dass das Signal in die insulinproduzierenden Zellen kommt. Dadurch schütten die dann mehr Insulin aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ein bisschen von der Krustenechse und ganz allgemein von Ozempic und Co. abgekommen sind. Eigentlich hat unser Ausflug in die Molekularbiologie uns aber perfekt dafür vorbereitet, Ozempic und Co. zu verstehen. Das Gift der Gila-Krustenechse, das Exendin 4, hat wie gesagt eine sehr ähnliche Wirkung wie das GLP-1. Und auf genau diesem Echsengift basieren die ganzen GLP-1-Analoga, die als Abnehmspritzen berühmt geworden sind. Die Analoga sind alle Peptide, wie GLP-1 und Exendin 4 auch. Und hier liegt auch der Grund, weshalb es das Exendin 4 gebraucht hat, um die GLP-1-Analoga herzustellen. Peptide wie GLP-1 sind nämlich im Körper nicht so stabil, sondern werden ziemlich schnell abgebaut oder ausgeschieden. Das ist auch gut so, sonst würde das GLP-1 nach dem Essen ja tagelang im Blutkreislauf rumschwirren und dafür sorgen, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird. Und das würde dann auch tagelang wirken. So könnten wir niemals auf kurzfristige Veränderungen reagieren. Aber für Arzneistoffe ist das ein großer Nachteil. Da möchten wir ja meistens eine möglichst konstante Wirkung haben. GLP-1 selber ist deshalb nicht wirklich als Arzneistoff geeignet. Beim Exendin 4 ist das aber anders. Das ist deutlich stabiler, wird also nicht so schnell abgebaut und kann deshalb zur Arzneitherapie benutzt werden. Und so kam 2005 mit Exenatid das erste GLP-1-Analogon auf den Markt. Das ist das gleiche wie Exendin 4, nur künstlich hergestellt. Es müssen dafür also auch keine Krustenechsen angezapft werden. Nach und nach kamen dann weiter GLP-1-Analoga dazu, entweder von Exendin 4 abgeleitet oder direkt von GLP-1 und so verändert, dass sie nicht so schnell abgebaut werden. Erstmal wurden die alle nur gegen Typ-2-Diabetes zugelassen, bei dem ja der Blutzucker erhöht ist. Beim Typ-2-Diabetes kann der Körper aber oft noch selber Insulin herstellen. Die GLP-1-Analoga können dann helfen, die Insulinausschüttung zu verstärken und so den Blutzucker weiter zu senken, als es der Körper bei Diabetes alleine könnte. Die Benutzung als Abnehmspritze kam erst später. 2015 wurde das Medikament Saxenda mit dem Wirkstoff Liraglutid zur Gewichtsreduktion bei Adipositas zugelassen. 2022 kam Semaglutid dazu und 2023 Tirzepatid. Mittlerweile gibt es viele verschiedene GLP-1-Analoga. Alle davon sind Peptide, die aber stabiler gegenüber Abbau und Ausscheidung aus dem Körper sind als das endogene GLP-1. Eigentlich alle davon werden bei Diabetes verwendet und die drei, die ich gerade erwähnt habe, auch bei Adipositas. Aber während ich euch vom Wirkmechanismus bei Diabetes gerade erzählt habe, die Sache mit der erhöhten Insulinfreisetzung, ist jetzt noch die Frage, wie ist das denn beim Abnehmen? Die Hauptwirkung beim Abnehmen passiert im Gehirn, nicht wie vorhin in der Bauchspeicheldrüse. Denn da gibt es auch GLP-1-Rezeptoren und dort wird auch GLP-1 freigesetzt. Bestimmte Hirnregionen können GLP-1 ausschütten, das an Rezeptoren direkt im Gehirn selber binden und die aktivieren kann. Die GLP-1-Rezeptoren im Gehirn haben dann auch nichts mit der Insulinausschüttung zu tun, sondern sie regulieren die Nahrungsaufnahme. Kurz gesagt sorgt ihre Aktivierung dafür, dass wir weniger essen. Das Ganze ist im Prinzip auch getrennt von der Wirkung von GLP-1 aus dem Darm auf die Insulinfreisetzung. Es gibt also, grob gesagt, zwei Systeme. Einmal Darm plus Bauchspeicheldrüse, die die Insulinausschüttung regulieren, und einmal das Gehirn, das die Nahrungsaufnahme reguliert. Das ist nebenbei bemerkt auch ein super Beispiel dafür, wie die Biologie schon existierende Prinzipien und Stoffe einfach für mehrere Aufgaben verwendet, anstatt sich immer wieder was Neues ausdenken zu müssen. Die GLP-1-Analoga können aber beides, in der Bauchspeicheldrüse die Insulinausschüttung erhöhen und im Gehirn satt machen. Deshalb kann man sie auch als Arzneistoffe bei Diabetes und bei Übergewicht benutzen. Meistens wird bei Übergewicht aber eine höhere Dosis gebraucht. An der Stelle muss ich mich kurz aus dem Schnitt melden. Mir ist aufgefallen, dass ich das ganz schön kurz dargestellt habe. Es ist nicht ganz sicher, ob das GLP-1 oder auch die GLP-1-Analoga tatsächlich ins Gehirn kommen und dann da an Rezeptoren wirken oder ob das eher ein Effekt in der Peripherie ist, also nicht im Gehirn, der dann aber ins Gehirn projiziert wird. Nicht so wichtig, nur damit ich mal gesagt habe, so einfach, wie ich es gerade vielleicht erzählt habe, ist es gar nicht. Über die genauen Unterschiede zwischen den Wirkstoffen könnten wir jetzt ganz schön lange reden. Und obwohl solche Strukturaktivitätsbeziehungen echt spannend sind, mache ich es aber kurz. Exenatid, das originale GLP-1-Analogon aus der Krustenechse, ist zwar deutlich stabiler als GLP-1 selber, aber wird im Vergleich zu den neuen Wirkstoffen trotzdem schnell abgebaut oder ausgeschieden. Die neueren Wirkstoffe sind noch stabiler und müssen deshalb nur einmal täglich oder sogar nur einmal die Woche benutzt werden. Das geht, indem sie stärker an Proteine im Blut binden. Dafür ist an das Peptid noch eine hydrophobe, also nicht mit Wasser mischbare, chemische Gruppe angebracht. Darüber binden sie an Proteine im Blut. Und weil nur freier Wirkstoff abgebaut oder ausgeschieden werden kann und nicht der, der an Proteine gebunden ist, bleiben die neuen Wirkstoffe dann länger im Blutkreislauf. Und Tirzepatid hat noch ein Ass im metaphorischen Ärmel. Es wirkt nicht nur am GLP-1-Rezeptor, sondern noch an einem zweiten. Der GIP-Rezeptor hat eine ähnliche Wirkung wie der GLP-1-Rezeptor. Und auch den kann Tirzepatid aktivieren. Deshalb wird es auch Twin-Kretin genannt. Twin von Zwilling und Incretin ist die Stoffklasse, zu der GLP-1 und GIP gehören. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von schlechten Wortspielen, aber Twin-Kretin finde ich ganz schrecklich. Das sind also die Faktoren, die neuere GLP-1-Analoga von dem ursprünglichen Wirkstoff Exenatid, dem Echsengift, unterscheiden. Einerseits bleiben sie länger im Blutkreislauf, weil sie dort an Proteine binden können. Und andererseits können sie teilweise auch an anderen Rezeptoren als dem GLP-1-Rezeptor wirken. Die große Frage ist jetzt aber, sind die GLP-1-Analoga wirklich so gut, wie der Hype uns glauben machen will, oder sind sie am Ende vielleicht überhyped? Wir konzentrieren uns hier mal auf die beiden Flagship-Wirkstoffe, Semaglutid und Tirzepatid, ohne jetzt aber super tief reinzugehen. Semaglutid hat in einer großen klinischen Studie dafür gesorgt, dass die PatientInnen in 1,5 Jahren ungefähr 15% Gewicht abgenommen haben. Stellt euch vor, ihr wiegt 150 Kilo, dann wären das über 20 Kilo Gewichtsverlust. Das ist schon eine ganze Menge. Und in noch höherer Dosis, das in der Studie war aber schon eine relativ hohe Dosis, war sogar noch mehr drin. Noch stärker ist der Effekt bei Tirzepatid. In der höchsten Dosis erreichten PatientInnen in klinischen Studien mit Tirzepatid durchschnittlich 20% Gewichtsverlust nach 1,5 Jahren. Wenn wir bei unserer Beispielperson mit 150 Kilo bleiben, dann wären das 30 Kilo, die die Person abnehmen würde. Effektiv sind die GLP-1-Analoga also auf jeden Fall. Aber ein paar Haken hat die Sache noch, die ihr im Kopf behalten solltet. Die erste ist nicht direkt ein großer Haken, aber hat mit der Natur von klinischen Studien zu tun. Die werden mit einem bestimmten PatientInnen-Kollektiv gemacht. Mit oder ohne Diabetes, Übergewicht oder Adipositas, sonst irgendwelche Erkrankungen, Alter, Geschlecht. Wenn ihr persönlich andere Startbedingungen habt als das PatientInnen-Kollektiv von solchen Studien, sind die Ergebnisse nicht unbedingt direkt übertragbar. Und dann wären da noch die eigentlichen Haken. Nimmt man wieder zu, wenn man aufhört, GLP-1-Analoga zu nehmen? Und haben die irgendwelche negativen Auswirkungen? Fangen wir mit der zweiten Frage an. Schnell abzunehmen muss nicht unbedingt gesund sein. Vor allem könntet ihr dabei viel Muskelmasse und Muskelkraft verlieren, was tatsächlich mit einer höheren Sterblichkeit verknüpft ist. Und die wichtigsten Faktoren, damit das nicht passiert, sind die richtige Ernährung und Sport. Ihr seht also, auch mit Abnehmspritzen kommt ihr da nicht wirklich drum herum. Es gibt aber zum Beispiel auch Ideen für Wirkstoffe, die es verhindern könnten, zu viel Muskelmasse zu verlieren. Da laufen gerade auch mehrere Studien. Und wie ist das jetzt, wenn ihr damit aufhören würdet, ein GLP-1-Analogon zu nehmen? Im Prinzip sind zwei Dinge da auf jeden Fall richtig. Wenn ihr mit der Therapie mit einem GLP-1-Analogon aufhört, würdet ihr höchstwahrscheinlich wieder zunehmen. Und wie viel ihr wieder zunehmt, hängt vor allem auch von dem genauen Wirkstoff ab. In klinischen Studien haben die PatientInnen nach dem Absetzen oft über die Hälfte von dem, was sie abgenommen haben, wieder zugenommen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass GLP-1-Analoga zum Abnehmen jetzt auch relativ neu sind und sich da mit der Zeit bestimmt auch mehr Daten oder neue Strategien ergeben. Um die Nebenwirkungen kümmern wir uns an der Stelle jetzt nicht. Immerhin haben wir noch ein bisschen was vor. Aber ich würde einfach mal flapsig sagen, wie alle Arzneimittel haben natürlich auch die GLP-1-Analoga Nebenwirkungen. Meistens sind das so appetitliche Sachen wie Übelkeit, Verstopfung oder Durchfall. Das eigentlich Spannende an den GLP-1-Analoga ist aber, dass sie bei noch viel mehr Erkrankungen helfen können oder könnten. Wir gehen die Liste einfach mal durch. Zusätzlich zu Diabetes Typ 2 und Adipositas wären da noch nicht-alkoholische Fettleber, Nierenschädigungen durch Diabetes, Arthritis, Schlafapnoe und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinsuffizienz. Und das waren bisher nur die Anwendungen, bei denen klinische Studien gezeigt haben, dass GLP-1-Analoga helfen können. Dazu kommen noch neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson, Suchterkrankungen, allergische Atemwegsreaktionen, Bluthochdruck und noch einige mehr, die gerade in Studien untersucht werden. Das ist schon mal eine ganz schön beeindruckende Liste, muss ich sagen. Aber natürlich heißt, für etwas untersucht werden, nicht unbedingt super gut wirken. Das zeigt dann wieder das Beispiel Parkinson. Da gab es nämlich einige Studien, die eine mögliche Wirkung von GLP-1-Analoga gezeigt haben. In der größten und ausführlichsten klinischen Studie dazu wurde dann aber wieder keine positive Wirkung bemerkt. Es bleibt aber dabei. Die Menge an unterschiedlichen Erkrankungen, die mit GLP-1-Analoga behandelt werden können, wächst und ist auch jetzt schon echt lang. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wie das funktioniert, dann erahnt ihr die Antwort vielleicht schon. Es liegt wieder daran, dass es den GLP-1-Rezeptor eben nicht nur in der Bauchspeicheldrüse gibt, sondern auch, wie schon gesagt, in verschiedenen Hirnregionen oder auch in Immunzellen, in den Innenwänden der Blutgefäße oder in Muskelzellen. Viel von dem, was GLP-1 da macht, ist noch gar nicht so gut verstanden. Daran wird noch sehr aktiv geforscht. Aber einiges hat auf jeden Fall mit der Abschwächung von Entzündungsreaktionen zu tun. Deshalb bieten sich dann Erkrankungen, die mit Entzündungen zu tun haben, als Therapieziel an. Ich habe das bestimmt schon ein paar Mal gesagt jetzt, aber eben genau das, dass der GLP-1-Rezeptor in so vielen Geweben eine wichtige Funktion hat, macht es möglich, dass GLP-1-Analoga ein so großes Potenzial haben. Wobei man hier natürlich auch sagen muss, das macht es auch umso wahrscheinlicher, dass GLP-1-Analoga Nebenwirkungen in einem Gewebe haben, das man eigentlich gar nicht erreichen wollte. Was machen wir jetzt aber mit den ganzen Infos? Sind GLP-1-Analoga die Wundermittel schlechthin? Sind sie überhyped? Oder liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte? Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie erstaunlich gute Mittel zur Gewichtsreduktion bei starkem Übergewicht sind und auch bei Typ-2-Diabetes. Ich will an der Stelle nochmal kurz betonen, dass Gewicht super individuell ist. Aber es kann auf jeden Fall notwendig sein, aus medizinischen Gründen abzunehmen, alle möglichen Schönheitsideale mal außen vor gelassen. Und da haben sich Ozempic und Co. jetzt als echt wirksam erwiesen. Die Wirksamkeit ist aber nicht alles. Spritzen sind für PatientInnen nämlich immer blöd. Das ist echt unverhältnismäßig viel mehr Aufwand und eine deutlich größere Hürde, als einfach schnell eine Tablette zu schlucken. Deshalb hätten auch alle sehr gerne ein GLP-1-Analogon, das genauso gut funktioniert, aber nicht unter die Haut gespritzt werden muss. Da könnte man ehrlich gesagt nochmal eine ganze Folge dazu machen, in welche Richtung bei neuen GLP-1-Analoga gerade geforscht wird. Viel Aufwand und Geld werden nämlich auf jeden Fall reingesteckt. An der Stelle melde ich mich nochmal kurz aus der Zukunft. Es gibt nämlich orales Semaglutid, das bei Typ-2-Diabetes zugelassen ist. Und kurz nach der Aufnahme wurde das auch zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Typ-2-Diabetes zusätzlich noch zugelassen. Es gibt aber kein orales GLP-1-Analogon, das bei Adipositas zugelassen ist. Dann sind da ja noch die ganzen anderen Indikationen, also die möglichen Krankheiten, die mit GLP-1-Analoga behandelt werden können oder könnten. Da sollten wir die Lage auf jeden Fall differenziert betrachten. Für viele gibt es gute Beweise oder Hinweise für die Wirksamkeit. Bei anderen vielleicht eher nicht oder noch nicht. Oder es gibt einfach eine gemischte Studienlage. Das ist per se ja auch nichts Schlechtes. Aber bei Stoffen, die gesellschaftlich und medial viel Aufmerksamkeit bekommen, bleibt das differenzierte Bild halt manchmal hinter den sensationellen Überschriften zurück. Den differenzierten Blick auf die GLP-1-Analoga will ich aber gern bei euch schärfen. Gleichzeitig zu sehen, dass sie echt vielversprechend sind in vielen unterschiedlichen Bereichen und eben bei Diabetes und Adipositas ziemlich gut wirken können. Aber dass das natürlich nicht bedeutet, dass alles eitel Sonnenschein ist. Es gibt selbstverständlich Nebenwirkungen. Es gibt den Rebound-Effekt, dass PatientInnen nach der Therapie wieder zunehmen und es gibt das nervige Spritzen müssen, anstatt einfach entspannt eine Tablette zu schlucken. Und dass GLP-1-Analoga durch klinische Studien bisher quasi durchmarschiert sind, muss nicht heißen, dass das immer so ist. Das zeigt das Beispiel Parkinson. Und was ich außerdem deutlich machen wollte, ist, wie wir das Ganze auf molekularer Ebene erklären können. Dass der Grundmechanismus immer gleich ist. Ein GLP-1-Agonist aktiviert den GLP-1-Rezeptor. Aber dass das je nach Organ oder Gewebe, in dem das passiert, ziemlich unterschiedliche Effekte haben kann. Und es eben nicht nur eine große Rolle spielt, wie gut die Rezeptoraktivierung funktioniert, sondern auch wie lange der Stoff überhaupt im Blutkreislauf bleibt. Und es ist ja auch nicht so, als würden wir das alles schon komplett verstehen. Lustigerweise hat mich, während ich diesen Podcast geschrieben habe, meine Chefin gebeten, selber einige Experimente mit dem GLP-1-Rezeptor zu machen und da eventuell ein Projekt aufzubauen. Und so wie ich werden noch viele weitere WissenschaftlerInnen daran forschen. Wenn euch diese Folge Laborgeflüster gefallen hat, dann abonniert den Podcast doch gerne auf eurer Podcast-Plattform oder bewertet ihn. Und besonders würde ich mich freuen, falls ihr Laborgeflüster euren FreundInnen, eurer Familie oder allen anderen weiterempfehlt. Falls ihr außerdem Feedback geben wollt, findet ihr alle Möglichkeiten in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich rede ein bisschen zu leise. Vielleicht so würde ich normalerweise reden. Müssen wir mal schauen. 2015 wurde das Medikament... Beim Typ-2-Diabetes kann der Körper aber selber oft noch genug Insulin herstellen. Nein, nicht genug, sonst wäre es ja kein Diabetes. Die GLP-1-Analoga... Das war ganz schön gelallt. Die GLP-1-Analoga... Deshalb kann man sie auch als National... Was ist sie? Die große Frage ist jetzt... Oh, jetzt habe ich gegen den Tisch gehauen, verdammt. Die große Frage ist jetzt aber... Ah! 20 Kilo Gesichtsverlust. Ah. Mit und ohne Diabetes, Übergewicht oder Adipositas. Oh nein. Da muss man ehrlich gesagt nochmal eine ganze Folge dazu machen. Nein, muss man nicht, könnte man. GLP-1-Analoga oder wie hier in meinem Skript steht, GLP-1-Analogo. Nein, Analago habe ich geschrieben. Naja, wie auch immer. Weiter geht's.